Herr Sprenger, es starren jetzt alle wieder auf diese Dashboards. Das sind die Grafiken, die uns den Verlauf der Infektionen mit dem Coronavirus anzeigen. Und da steigen ja die Zahlen seit einigen Tagen. Der Kanzler, der warnt sogar vor einem zweiten Lockdown. Hört das jetzt nie mehr auf? Und ist das klug, so auf diese Dashboards und auf diese Grafiken zu fokussieren?
Ich habe wirklich ein Problem mit diesen Dashboards, weil sie unsere Wahrnehmung so verzerren. Erstens suggerieren sie irgendwie, dass es nur mehr ein Gesundheitsrisiko gibt, also Covid-19, weil alle anderen Gesundheitsrisiken befinden sich ja nicht auf diesen Dashboards. Es wäre ja spannend, auch einmal Arbeitslosigkeit oder Herzinfarkte oder Krebserkrankungen auf Dashboards zu haben. Und zweitens sind sie in der Darstellung falsch und sehr irreführend. Das hat jetzt auch diese Woche das Deutsche Netzwerk für evidenzbasierte Medizin kritisiert, weil eben positiv getestete Fälle werden auf vielen Dashboards, auch übrigens auch auf dem vom Bundesministerium bis vor ungefähr 3 Wochen, glaube ich, als Erkrankte bezeichnet, und das ist falsch. Weil ein positiver Test bedeutet ja nur, dass Teile des neuen Coronavirus nachweisbar sind, aber es bedeutet nicht, dass eine Person erkrankt oder infektiös ist. Und außerdem sollten wir diese Zahlen immer in Relation zur Anzahl der durchgeführten Tests darstellen. Und dann noch zum Kanzler kurz, ja, also warum der vom zweiten Lockdown warnt, weiß ich nicht, weil ein zweiter Lockdown würde ja die bereits verursachten Schäden noch einmal deutlich vergrößern. Und er ist auch überhaupt nicht notwendig, ja, und das sollte eigentlich der Bundeskanzler wissen.
Was ist denn mit den Urlaubsrückkehrern, die jetzt in aller Munde sind? Regierung und Boulevardpresse schießen sich ein bisschen auf die Jungen ein, die da Strandpartys gemacht haben und machen, in Kroatien zum Beispiel. Ist das nicht verständlich, dass die Jungen den Sommer ein bisschen nützen wollen und den Frust über das Virus rauslassen?
Auf der einen Seite haben wir natürlich viele Junge, die jetzt positiv getestet werden. Auf der anderen zeigt es aber auch, dass es uns doch ganz gut gelingt, die Risikogruppen zu schützen, ja, weil unter den positiv Getesteten anscheinend wenig Personen sind aus Alten- und Pflegeheimen. Aber wenn wir natürlich 15.000 Tests am Tag durchführen, dann werden wir natürlich auch immer positive Fälle finden. Das Problem ist, dass wir nicht wissen, wie viel davon wirklich infektiös sind, weil eben diese Tests oft wochenlang positiv bleiben können. Wir wissen auch nicht, wie viele Fälle es gibt, die wir trotz der vielen Tests eben nicht finden. Und aus meiner Sicht ist eben gar nicht so entscheidend diese Anzahl der positiven Tests, sondern ich schaue immer auf die Zahl der Personen im Krankenhaus und auf der Intensivstation. Und diese Zahlen sind seit 12 Wochen auf sehr niedrigem Niveau, obwohl sich die Zahl der positiven Tests vervielfacht hat. In der letzten Woche sind ca. 1600 Menschen in Österreich gestorben, aufgrund von verschiedenen Ursachen und Erkrankungen, 2 davon mit oder an Covid-19. Also das ist jetzt nicht wirklich beunruhigend.
Ist es gerechtfertigt, dass man jetzt junge Leute so ein bisschen zu Sündenböcken macht für das Infektionsgeschehen? Wie sehen Sie das?
Also ich glaube, man sollte überhaupt niemanden bzw. keine Bevölkerungsgruppe zu Sündenböcken machen. So wie man auch aus einer Pandemie kein Ländermatch machen sollte, wie es ja auch passiert ist, schon gar nicht zwischen europäischen Ländern. Da hätte man auch mehr Zusammenarbeit gewünscht, aber anscheinend braucht man immer irgendwelche Sündenböcke in Österreich.
Sie haben immer davor gewarnt, dass man nur auf das Virus schaut und die Kollateralschäden, nennen wir es einmal so, nämlich psychisch, sozial, ökonomisch, also was das für andere Folgen hat, dieses Virus und die Konzentration darauf, dass man die übersieht. Jetzt sind wir aber immer noch genau an diesem Punkt. Oder hat sich da etwas getan aus Ihrer Sicht?
Ja, aus meiner Sicht ist der Verlust an gesunden Lebensjahren aufgrund der stattgefundenen Unter- und Fehlversorgung von anderen akuten und chronischen Erkrankungen, aber auch aufgrund dieser Verwerfungen in unserer Gesellschaft, also der wirtschaftlichen Verwerfungen, sozialen Verwerfungen, bedeutend größer als der direkte Schaden durch Covid-19. Also für mich ist das insofern erschreckend, weil es sowohl eines der obersten Ziele der Weltgesundheitsorganisation als auch der Europäischen Union als auch von Österreich ist, diese Zahl der gesunden Lebensjahre zu steigern oder eben anders gesagt den Verlust an gesunden Lebensjahren zu minimieren. Mich wundert es, ja, dass wir so viel Schaden in Kauf nehmen für die Minimierung eines Gesundheitsrisikos.
Der Gesundheitsminister hat diese Woche erste Auswertungen dieser Kollateralschäden präsentiert, hat aber nicht jetzt extrem viel Aussagekraft gehabt. Das soll es erst zu Jahresende etwa geben, dass man mehr sagen kann, sagt Rudolf Anschober. Wieso dauert das so lang? Die Menschen, die werden ja alleingelassen mit ihren verschiedenen Belastungen.
Aus meiner Sicht sind die Zahlen für das erste Halbjahr sicher schon ausgewertet. Also die österreichische Gesundheitskasse hat das sicher schon gemacht für den niedergelassenen Bereich und die Länder haben das sicher schon gemacht für den stationären Bereich. Also so gesehen ist dieser präsentierte Bericht jetzt im August etwas verspätet und meiner Meinung nach liefert er auch nur einen Teil dessen, was sozusagen wirklich an Nebenwirkungen oder Kollateralschäden passiert ist. Weil wir haben ja auch ein Aussetzen der psychosozialen Versorgung. Der ganze Reha-Bereich wurde runtergefahren. Dann kommt es noch dazu, dass wir auch Arbeitslosigkeit haben oder auch die Angst vor Arbeitslosigkeit. auch die wirkt sich aus auf die Gesundheit, so wie auch die ganzen Schließungen im Bildungsbereich, die haben ja sehr, sehr viele Nebenwirkungen, nicht nur auf Bildungserfolge, sondern auch auf Erwerbstätigkeit. Und was mich insgesamt stört, ist, dass diese Pandemie ja die gesundheitliche und soziale Ungleichheit in Österreich enorm erhöht hat und dass die Grünen diese traurige Entwicklung nicht mehr thematisieren, also enttäuscht mich persönlich sehr.
Sie haben im April schon kritisiert, dass das Risikomanagement mangelhaft sei, dass man Testungen zum Beispiel nicht dazu nutzen würde, mehr Risikofaktoren zu erfassen. Hat sich da etwas verbessert?
Also aus meiner Sicht nicht wirklich. Ich habe das im März schon gefordert, weil es eben so wichtig ist, dass man schon zum Zeitpunkt der Testung erfragt, wie alt jemand ist, welches Geschlecht jemand hat, welche Postleitzahl jemand hat. Auch beim Alltag brauche ich ja nur das Geburtsjahr abfragen, kein genaues Geburtsdatum. Aber es wäre auch wichtig zu wissen, welche Grunderkrankungen jemand hat, welchen Body Mass Index, welchen Raucherstatus, auch sozioökonomischen Status. Alle diese Parameter helfen mir dabei, dieses gesamte Geschehen besser zu verstehen, auch zu verstehen, welche Gruppe erkrankt eigentlich, wer liegt im Krankenhaus und wer landet auf einer Intensivstation. Also, dass wir das nach 6 Monaten immer noch nicht erfahren oder öffentlich erfahren dürfen, ist eigentlich traurig, ja.
Ab September soll es dann die Corona-Ampel geben, damit man regional unterschiedlich und ganz flexibel Maßnahmen zur Eindämmung des Virus setzen kann. Es gibt da immer noch keine Kriterien. Dafür ist schon eine große Corona-Kommission bestellt worden. Sie haben dieses Modell schon vor 4 Monaten ins Spiel gebracht, nämlich mit dieser regionalen Differenzierung. Was sagen Sie zu dem, was bis jetzt bekannt ist über die Ampel?
Also ich finde eine einfache und verständliche Darstellung des regionalen Infektionsgeschehens nach wie vor gut, weil es einfach Teil eines Risikomanagements ist, eine verständliche Risikokommunikation. Aber es muss eben noch unbedingt öffentlich gemacht werden, was jetzt die Kriterien für Grün, Gelb, Orange und Rot sind. Und dafür braucht es klare, präzise, verständliche und auch wissenschaftlich nachvollziehbare Kriterien. Also was es auf keinen Fall geben darf, ist eine Geheimkommission, die irgendwie intransparent entscheidet. Das wäre meiner Meinung nach demokratiepolitisch fatal. Wir haben in Österreich diese Qualitätskriterien der guten Gesundheitsinformation, die findet man auf der Seite des Bundesministeriums. Also es wäre gut, wenn die Kommission sich das anschaut und es beherzt.
Wie gut sind wir in Österreich mit den Testungen heute aufgestellt? Reicht das von der Quantität, von der Qualität auch?
Ich bin nicht dafür, dass man so wahllos Menschen testet, ohne begründeten Verdacht, weil da haben wir eben das Problem, dass die Vortestwahrscheinlichkeit dann sehr gering sein kann. Und damit auch die Aussagekraft des Tests sinkt, beziehungsweise auch die Anzahl der falsch positiven Fälle steigt.
Jetzt gibt es Drive-In-Teststationen, die sind der letzte Schrei. Die Wiener SPÖ, die macht ziemlich ungeniert Wahlkampf auch damit. Der ÖVP-Obmann und Bundeskanzler hat entgegnet, dass das in Tirol erfunden worden sei, weil er dort schon vor längerer Zeit einmal eine solche Station besichtigt hat. Wie geht es Ihnen, wenn Sie dieses politische Spiel, nennen wir es einmal so, beobachten, dass da rund um die Testungen jetzt auch gemacht wird?
Also ich finde es einmal schade, dass die Pandemie für politische Spiele missbraucht wird. Ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist. Ich halte dieses Fiebermessen an den Grenzen, das ja auch durchgeführt wird, für reinen Aktionismus und ich halte auch sozusagen ungezieltes Testen für Aktionismus, weil die Weltgesundheitsorganisation hat zwar empfohlen, viel zu testen, hat aber damit definitiv Verdachtsfälle gemeint. Und was wir ja gerade erleben, ist dieses Auseinanderlaufen von positiv getesteten Fällen und Personen, die im Krankenhaus sind. Nur ein paar Zahlen. Im Frühjahr sind noch 20% der positiv getesteten Fälle im Krankenhaus gelandet, jetzt sind es 10-mal weniger. Im Frühjahr sind noch 5% der positiv getesteten Fälle verstorben, jetzt sind es weniger als 2 Promille. Ja? Und also was mich interessieren würde, wie viele Menschen gerade in Österreich vollkommen unnötig in Quarantäne geschickt werden und vom Arbeiten abgehalten werden.
Jetzt werden ja die Gratis-Testangebote für Urlaubsrückkehrer, zum Beispiel in Wien und in Niederösterreich, auch noch ausgeweitet. Also können sehr viele Leute das jetzt in Anspruch nehmen. Ist das jetzt gut oder schlecht, oder dient das vielleicht nur zur Gewissensberuhigung der Leute, die sich ohne Verdacht testen lassen?
Es ist zum Teil politischer Aktionismus, weil wir sollten eigentlich unsere Energie dazu verwenden, symptomatische Personen zu testen, Kontaktpersonen zu testen. Es macht durchaus auch Sinn, in gewissen Einrichtungen zu testen, also in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen. Aber wahllos Urlaubsrückkehrer zu testen, macht meiner Meinung nach wenig Sinn. Also ich würde mir stattdessen viel mehr repräsentative Studien in Österreich wünschen. Die haben wenigstens eine Aussagekraft, von denen kann man wenigstens was lernen.
Herr Sprenger, es gibt so Arztpraxen, die sind für das Monitoring von Grippeviren eingerichtet. Das sind sogenannte Sentinelpraxen. Sie haben vorgeschlagen, das auszubauen, auch für ein Covid-Monitoring. Ist da irgendetwas in diese Richtung passiert?
Ja, also die Sentinel-Praxen sind zum Teil ausgebaut worden. Ich würde mir es noch mehr wünschen, weil diese Sentinel-Praxen so eine wichtige Funktion im Monitoring im niedergelassenen Bereich haben, des Krankheits- und Infektionsgeschehen, also außerhalb der Krankenhäuser. Ich würde mir aber auch wünschen, dass wir neben den Sentinel-Praxen endlich anfangen würden, Diagnosen im niedergelassenen Bereich zu erfassen. Das ist ein blinder Fleck, der eigentlich für ein reiches Land wie Österreich peinlich ist. Der sollte beseitigt werden.
Ein anderes Thema, die Schule, die beginnt in 2 Wochen in Ostösterreich wieder. Es soll im Regelbetrieb losgehen und es gibt schon skeptische Stimmen, die meinen, das wird sich nicht ausgehen. Die Lehrer, hat man den Eindruck, fürchten sich zu einem guten Teil vor dem, was auf sie zukommt, dass sie da vor vielen Kindern, wo vielleicht ein Ansteckendes drunter ist, in der Klasse stehen. Kann man da vielleicht auch gelassener sein?
Ich würde mir sowieso viel mehr Gelassenheit wünschen, ja, aber das in den Schulen, das wird ein Chaos, ja, und ich glaube, weil im Herbst einfach die jüngeren Kinder diese typischen Infekte bekommen, das ist ein ganz normales Geschehen, das kennt jeder von uns, aber es wird dieses Jahr, diesen Herbst dazu führen, dass alle Beteiligten massiv verunsichert werden, ja, und das eigentlich, obwohl Kinder und Jugendliche durch dieses neue Coronavirus weniger gefährdet sind als durch andere Erkältungsviren, ja. Aber sie werden wieder zu Sündenböcken werden und zu Leidtragenden werden. Das finde ich sehr, sehr schade. Aber es zeichnet sich ab, leider.
Was wäre denn Ihr Konzept für die Schulen? Reicht das, wenn, so wie es im Leitfaden des Bildungsministeriums steht, wenn man gut lüftet, wenn man die eine oder andere Stunde im Freien abhält? Ist das genug? Reicht das aus?
Ich würde die Kindergärten und Volksschulen vollkommen getrennt betrachten von höheren Schulen. Würde Kindergärten und Volksschulen vollkommen normal öffnen. Vollkommen normal. Und die höheren Schulen, glaube ich, ist diese vorgeschlagene Ampel vom Bildungsministerium, finde ich gar nicht so schlecht.
Hätte man vielleicht auch mehr investieren sollen jetzt in der Zeit, die man gehabt hat über den Sommer, investieren in Lüftungsanlagen, in CO2-Messung, da gibt es solche Vorschläge. Vielleicht hätte man auch Räume anmieten können in Schulnähe, um dieses Abstandsproblem, das Platzproblem besser in den Griff zu bekommen. Wie sehen Sie das?
Also ich glaube, am meisten investieren hätte man sollen in Kommunikation mit Pädagoginnen und Pädagogen und Eltern. Ich finde nach wie vor, dass diese Ängste, die dort herrschen im Bildungsbereich, zum Teil vollkommen irrational sind und von einer wissensbasierten Wahrnehmung weit entfernt. Das finde ich sehr schade, weil gerade diesen Schulen so eine wichtige Rolle jetzt zukommt in diesem pandemischen Geschehen. Ja, also ich hätte in Kommunikation investiert. Das wäre aus meiner Sicht das Wichtigste gewesen.
Welche Rolle spielt denn da die Grippeimpfung? Jetzt kommt ja die Erkältungssaison mit anderen Viren dazu. Sie haben es angesprochen, dass Kinder ja auch für Infekte im Herbst, im Winter extrem anfällig sind. Die Grippeimpfung könnte das Chaos, das Sie befürchten, in den Schulen vielleicht ein wenig lindern. Ist man da jetzt gut vorbereitet? Haben Sie da einen Überblick?
Also die Grippeimpfung ist ja weit davon entfernt, eine perfekte Impfung zu sein. Aber in diesem Herbst machen aus meiner Sicht Gratis-Impfaktionen sicher Sinn. Aber das Chaos in den Schulen werden wir mit der Grippeimpfung nicht verhindern.
Franz Allerberger, der Chef der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit, AGES, der hat in der ZIB 2 diese Woche darauf hingewiesen, dass im Winter, dass man da Mut zur Lücke haben müsse. Man könne nicht wegen jeder rinnenden Nase gleich einen Corona-Verdacht ausrufen, sagt Allerberger. Aber die Stimmung ist doch genauso. Es herrscht doch da so eine Art kollektives Trauma. Kriegt man das aus den Leuten, aus den Köpfen der Leute überhaupt noch heraus?
Ja, der Franz Allerberger liegt wie so oft richtig. Es wäre, glaube ich, meiner Meinung nach gut gewesen, von Anfang an mehr auf ihn zu hören. Stattdessen sind vor allem vom Bundeskanzler Ende März, Anfang April vollkommen unnötig diese Ängste eskaliert worden, Stichwort 100.000 Tote. Und die sind jetzt in diesen Köpfen vieler Menschen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass die Politik nach wie vor viel zu viel auf Angst setzt, anstatt die vielen positiven Entwicklungen zu thematisieren. Wir sind in so vielen Bereichen besser geworden. Also wir vermeiden Superspreader-Events, wir dämmen die Cluster ein, da machen die Gesundheitsbehörden meiner Meinung nach einen tollen Job. Wir schützen Risikogruppen, da macht der Pflegebereich einen tollen Job. Wir sind in der Behandlung deutlich besser geworden, da machen die Gesundheitsberufe einen tollen Job. Und wir sind in vielen anderen Bereichen auch besser geworden. Allein mit diesem Wissen und den darauf basierenden Maßnahmen würden wir gut durch den Winter kommen. Das Einzige, was ich jetzt noch hoffe, ist, dass die Politik Abstand haltet von unnötigem Aktionismus und unnötiger Angstmacherei. Es wäre Zeit, dass sie damit aufhört.
Aber wir wissen genug über das Virus, um jetzt diese bevorstehende Wintersaison, vor der alle einen gewissen Respekt, wenn nicht Angst haben, zu überstehen.
Ab Oktober wird die Anzahl der Personen mit viralen Infekten zunehmen. Im Jänner, Februar wird das Ganze einen Höhepunkt erreichen. Im März, April wird das Ganze wieder abnehmen. Das wird so sein wie in jeder Saison. Normalerweise versterben zwischen Anfang November und Ende Februar ca. 30.000 Menschen in Österreich an verschiedenen Krankheiten und Ursachen. Normalerweise nehmen wir ca. 30.000 Menschen jeden Winter wegen Atemwegsinfektionen ins Krankenhaus auf und ca. 3.000 davon müssen intensivmedizinisch behandelt werden, manchmal mehr, manchmal weniger. Und im kommenden Herbst und Winter wird das neue Coronavirus SARS-CoV-2 einen Teil davon ausmachen. Wie groß dieser Teil sein wird, ist ungewiss. Aber eines ist sicher, ja, zu einer Überforderung der Krankenversorgung wird es in Österreich mit hundertprozentiger Sicherheit nicht kommen.
Herr Sprenger, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke auch.